Oktober wieder eine Heizung hat. Da war die Heizung länger ausgefallen. Und auf der Herfahrt dachte ich an die Menschen in der Ukraine, die leiden bei Minusgraden unter diesem Krieg, der so viel Unglück und Unheil bringt. Ja, heute möchte ich diese Predigt mit ein paar Fragen beginnen. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon was sehen könnt. Ich kann noch nichts sehen. Da hinten gibt es noch... Gibt es nicht? Ah, schade. Also, was lassen wir in uns herein und was prägt uns wirklich? Wenn ich euch fragen würde, was habt ihr gestern den ganzen Tag so gemacht? Wer von euch hat ferngesehen, Musik gehört, Sport gemacht, Freunde getroffen, schönes Buch gelesen oder vielleicht auch ein schwieriges Buch gelesen? Wir haben gestern, ich war fertig mit der Vorbereitung der Predigt, eine Halbzeit des Handball-EM-Spiels gesehen, Deutschland gegen Norwegen. Ich weiß nicht, hat es noch jemand gesehen? Du hast es, ja, schön. Sonst niemand. Guck mal, eine junge Schwester, die ist begeistert von Handball. Wisst ihr, ich liebe das. Ich bin nie so ein starker Typ gewesen im Sport, aber ich finde diesen Sport toll. So viel Emotionalität, so viel Kraft, so viel Kampf und so viel Freude. Und ein Satz ist mir aufgefallen, da gibt es einen Torwart, der heißt Andreas Wolf. Der ist groß und breit und kräftig und hat wahnsinnige Reflexe für jemanden, der so stabil wirkt. Und dann hieß es, die erste Halbzeit war wohl nicht so doll, da lagen sie zurück. In der zweiten Halbzeit hat er 11 Würfe, gehalten, genau. Und im ersten Halbdurchgang auch schon 11, im zweiten auch 11. Und dann war ein Satz, der hat drei Würfe hintereinander gehalten und die Norweger waren richtig gut. Das waren richtig super, super Angreifer. Dann hieß es, jetzt ist der in ihren Köpfen. Das hat mich bewegt, weil wir haben alle Menschen in unseren Köpfen und für die Spieler der Norweger hieß das, wenn sie angreifen und der drei gute Würfe gehalten, dann kriegen sie Zweifel, kriege ich den nächsten rein. Und wir haben in uns auch Dinge, die sagen, wenn ich mit der oder der Person zusammenkomme und ich will etwas, dann weiß ich, habe ich keine Chance. Vielleicht ja, wenn ich mich richtig anstrenge. Und warum sage ich das? Weil ich mit uns gucken möchte, wer prägt unseren Lebensweg? Wer prägt unsere Aktionen, die wir machen? Wir können uns Filme angucken, Krimis, Horrorfilme oder auch The Chosen zum Beispiel. Und es wird einen Unterschied machen mit euch, wie ihr anschließend schlaft zum Beispiel. Ob es eurer Seele gut geht oder ob es ihr nicht gut geht. Wir können Videospiele machen, die sich mit Gewalt auseinandersetzen oder wo irgendwelche kreativen Dinge aufgebaut werden. Das macht einen Unterschied mit uns und in uns. Wir können Heavy-Metal-Musik hören oder klassische Musik. Auch das macht einen Unterschied, auch mit unserem Körper und mit unserer Seele. Wir können Idole haben, mit denen wir uns beschäftigen. Eins der Tendenzen der letzten Jahre war ja, dass es so Influencer gibt. Menschen, die irgendwas Tolles machen, sich aufnehmen, filmen. Manche stellen ihr ganzes Leben rein und die haben sogenannte Jünger, also früher hieß das Jünger, heute heißt es Follower, Nachfolger, die gucken sich jeden Scheiß an. Wie sich jemand schminkt oder mit wem er gerade gesprochen hat und sich aufregt über den oder den. Die Frage ist, tut uns das gut? Baut uns das auf? Oder bringt uns das in eine Nachfolge, dass unser Kopf auch in diese Richtung geht? Manche, auch viele Christen identifizieren sich mit jemandem wie Donald Trump. Jemand, dem sein eigener Name so wichtig ist. Ich fasse mich manchmal an den Kopf. Ja? Und wenn uns das prägt, dann werden wir genauso werden und sagen, ja, ich will auch wichtig sein. Ja, wir als Kinder Gottes, ich bin wichtig und du bist wichtig. Und wir müssen eigentlich gar nichts dazu tun. Okay. Nun ist es ja so, dass wir in unserer Kindheit ganz viele Dinge lernen von unseren, in der Regel als erstes von der Mutter schon während der Schwangerschaft, lernen wir ganz viel, kriegen wir ganz viel mit, dann wenn als Kleinkind, als Baby und Kleinkind von Vater, von Mutter, von Oma und Opa, von all denen, die nah dran sind. Und ein Kind kann sich nicht wehren. Das lernt erst selber im Laufe der Zeit Dinge bewusst dran zu lassen, sich dafür zu entscheiden oder auch nicht und zu sagen, nein, halt, stopp, das will ich nicht. Aber eigentlich ist ein Kind völlig offen für alles, was von den nächsten Leuten an es herankommt. Völlig offen auch für böse Dinge. Und es gibt auch schlechte Eltern, die die Kinder so prägen, dass sie etwas in sich haben, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, was sie ihr Leben lang mit sich rumschleppen. Feste innere Strukturen, die wie ein Urteil sind. Ich bin halt so, ich komme nicht raus aus meiner Haut. Wir fühlen uns dann gefangen in diesen Strukturen. Da ist dann etwas in unseren Köpfen wie so ein unsichtbarer Gegner. Wir möchten gerne frei sein, aber wir wissen, wir kommen da nicht weiter. Ihr kennt vielleicht alle dieses Beispiel von einem jungen Elefanten, der angekettet wird. Und nach einiger Zeit wird diese Kette weggenommen, aber diese Kette hat immer noch ihre Wirksamkeit auf diesen Elefanten und er fühlt sich gebunden an diesen Platz. Ein interessantes Experiment und so ist es zum Teil auch mit uns Menschen. Gut, mein Thema ist die Alternative für dein Leben. Und zwar, jetzt muss ich gucken, ob ich auf die richtige Taste drücke. Geht das? Schatz, ich hatte es angemacht. Müsste eigentlich gehen, ne? Ah, genau. Revolutionär wie Jesus, die Freiheit der Kinder Gottes. Vielleicht ein ungewöhnlicher Titel. War Jesus ein Revolutionär? Das kann man sich fragen. Und sollen wir auch revolutionär sein? Ja, es gibt einige, die sagen, ja, schön. Schön. Ich möchte das mit euch ein bisschen durchgehen, was das bedeuten kann und auch gucken und uns herausfordern zu fragen, leben wir eigentlich so, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Im Johannes 1, Vers 11 und 12, da steht, er, Jesus, kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Er kam in sein Eigentum, aber er wird nicht erkannt. Warum wird er nicht erkannt? Weil in den Köpfen der Juden damals, vor allen Dingen der frommen Juden, ein anderer Messias gebildet war. Und mit, also er hat zwar Wunder getan, ja, aber wie der geredet hat und was der wann gemacht hat, das ging doch gar nicht. Ich werde noch über Religiosität sprechen, weil das auch etwas ist, was ja uns immer mal wieder berührt. Und ich glaube, wenn jemand ein paar Jahre Christ ist, ist er nie frei auch von Religiosität. Und je mehr fromm aufgewachsen ist, dann ist immer die Gefahr, dass da nicht diese Beziehung ist zu diesem lebendigen Jesus, sondern dass wir wissen, was wir zu tun und zu lassen haben, ohne Jesus zu kennen, den, der uns liebt. Jesus, der Mensch, der anders ist. Ja? Genau. Dieser einzigartige Jesus, der kommt auch zu dir und fragt, hier bin ich, heute. Er sagt, er ist hier mitten unter uns, ohne dass wir ihn sehen. Er sagt, heute, hier bin ich. Willst du mich einlassen? Ich kenne auch euch Fragen, die ihr ihn schon so lange kennt, bist du dir bewusst, dass ich eigentlich in deinem Herzen bin, ganz nah in deinem Leben. Und für die, die das noch nie gemacht haben, stellt dir die Frage, willst du mich einlassen? Willst du mir die Tür deines Lebens und auch deines Kopfes öffnen? Und er sagt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Und ich möchte euch fragen, welches Bild habt ihr von Jesus im Kopf? Heute, hier, heute, ganz real. Ist Jesus ein sanfter, braver Mann, vielleicht auch mit langen Haaren, wie unser Bruder da hinten so? Wir haben schon über deine schönen, offenen Haare gesprochen. Mit vielleicht Birkenstock-Sandalen oder einem Nachbau, der durch die Gegend geht, bedächtig und freundlich alle grüßt und sich an alle Regeln hält. Ja, der ist auch bei uns. Irgendwie ist er ja da, passt auf, dass es uns nicht so schlecht geht. Welches Bild hast du von Jesus? Oder ist er jemand, der fordernd ist, der streng ist, der aufpasst, dass du nichts verkehrt machst? Und wenn du mal gelogen hast, dann geht es aber richtig ab. Und wenn du vielleicht zu viel Wein getrunken hast, dann musst du auch Buße tun und umkehren. Ist das der Jesus in deinem Kopf? Oder wenn du dich mit deiner Frau gestritten hast oder mit deinem Mann, dann hast du das Gefühl, du bist gar kein Christ mehr, richtig? Ist das dein Jesus? Es ist gut, darüber mal nachzudenken, was geht denn in unserem Kopf vor? Oder sagen wir, wir beten morgens und abends, aber dazwischen lebe ich so mein Leben, das ist auch schon so okay. Und noch eine Frage, das Bild von Jesus, was du hast, ist das attraktiv in dir? Liebst du Jesus? Ist Jesus jemand, der sagt, ich bin so dankbar, dass ich mit dir zusammen bin? Das ist eine wichtige Frage. Er ist mehr als dein Lebensbegleiter. Er ist mehr als jemand, der vor 2000 Jahren ein vorbildliches Leben geführt hat und vielleicht hat er so viel Gutes getan, ja, wahrscheinlich, bestimmt. Aber wenn du nur dem nacheifern willst, dann musst du dich sowas von anstrengen. Und er sagt, seine Last, die er uns auflegt, ist sanft. Die Last ist leicht und das Joch ist sanft. Ich wurde sehr ermutigt durch ein Buch, das habe ich von unserer Patentochter ausgeliehen. Das heißt Der ungezähmte Messias von John Eldridge. Das ist ein amerikanischer Pastor und Seelsorger. Und auf Englisch heißt das Beautiful Outlaw. Ein Outlaw ist ja ein Gesetzesloser. Und ich finde diesen Titel so toll, weil Jesus hat sich nicht an Gesetze gehalten, sondern an seinen Vater. Er hat die Beziehung gelebt zu seinem Vater im Himmel. Ja, er hat gesagt, das Gesetz werde ich nicht abschaffen, aber durch seine Beziehung zu Gott, zu seinem Vater, hat er das getan, was richtig war. Und was der Tora, dem Gesetz, entsprach. Aber es kam aus dem Herzen Gottes und deswegen hat er das gelebt. Deswegen, wenn du einmal sündigst, macht das was? Nein. Wenn du einmal sündigst und Dinge verkehrt machst, dann kannst du zu deinem Jesus gehen, der in dir lebt, sagen, Herr, vergib mir. Das war dumm, aber ich will es lernen. Ich will von dir lernen. Ich will aus dieser Beziehung mit dir das tun, was gut ist für mich und für dich und für die Menschen um mich herum. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, die Evangelien nacheinander durchzulesen, bin jetzt bei Johannes und ich merke auch, das macht etwas mit mir. Manche Dinge wiederholen sich ja. Gerade in den ersten drei Evangelien hat man manchmal das Gefühl, die Formulierungen sind fast identisch von bestimmten Wundern oder Reden oder Begebenheiten. Macht nichts. Was deutlich wird, ist, der Charakter Jesu und die Art, wie revolutionär er gelebt hat. Und ich möchte mit euch drei Beispiele einmal anschauen. Das eine ist Jesus als großzügiger Freund. Ihr alle kennt die Geschichte aus Johannes 2, wird beschrieben als das erste Wunder. Jesus ist eingeladen zu einer Hochzeitsfeier. Ich habe auch mit jemandem gesprochen, der demnächst eine Hochzeit hier feiert. Jesus ist mit seinen Freunden eingeladen, seine Mutter war da, vielleicht auch seine leiblichen Brüder. Und offenbar war der Bräutigam und die Familie waren nicht so reich, dass dummerweise der Wein ausgegangen ist, und das ist einfach peinlich. Sowas auf einer Hochzeit ist einfach blöd. Niemand möchte das erleben, und das wird ja geredet. Das wird ja geredet. Jahrelang werden die Leute sagen, wisst ihr noch bei dem Armin damals, der hatte noch nicht mal genug Geld für Wein. Armin, ich weiß nicht. Ihr sorgt vor. Und dann kommt die Mutter zu Jesus und sagt, Jesus, die haben ein Problem. Und er sagt, was habe ich damit zu tun? Ich finde das so schön, dass da nicht sagt, ja Mama, mach ich. Nein, nee, sagt er nicht. Und es ist schwierig, es ist schlimm, wenn Eltern Kinder was bitten und sie machen es nicht. Das Interessante ist ja, Jesus macht es dann doch. Der geht dann zu den Dienern und sagt, die haben dann riesen Bottiche mit Wasser für rituelle Waschungen, füllt da Wasser rein, das machen sie, und dann sagt er, dann teilt das mal aus. Wisst ihr, wie viel Wein das war? 600 Liter ungefähr. 600 Liter mal in 0,7 Flaschen, habe ich ausgerechnet, sind 857 Flaschen Wein, 143 Sixpacks Wein. Ihr lacht, wie schön, dass ihr lacht, weil ich glaube, Jesus hat geguckt, was sie machen. Der Mundschenk, oder wie der damals hieß, der zuständig war, geht dann dahin und sagt, koste mal, wir haben doch noch Wein gefunden. Und der sagt, was, bist du blöd oder was? Also ich glaube, so ähnlich haben die geredet. Also jetzt den Deutsch, das war ja Aramäisch. Der ist doch viel zu gut, den hättest du zuerst bringen müssen, bis die Leute betrunken sind. Die Leute haben sich auch betrunken damals, wisst ihr das? Ich weiß nicht, ob Jesus jemals betrunken war. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich glaube es jetzt nicht wirklich, aber ich war schon mal betrunken. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, Jesus. Ich bin jetzt in dieser Geschichte drin. Und Jesus beobachtet das, wie die sich da anmachen. Dass es ja blöd ist, dass er den guten Wein jetzt erst bringt. Und ich glaube, Jesus steht da und lächelt. Und ist amüsiert. Und freut sich, dass er diesem Bräutigam aus der Patsche geholfen hat. Hat Jesus schon mal euch aus der Patsche geholfen? Und könnt ihr euch vorstellen, dass er da ist und lächelt. Und denkt, oh, guck, der Armin freut sich. Manchmal dauern die Patschen, in der wir sind, ja auch länger, ne? Und trotzdem ist er da und ist bereit, uns zu helfen und zu unterstützen. Gut, das nächste Beispiel. Jesus als Ermutiger und Versorger. Am Ende des Johannesevangeliums, Jesus ist schon auferstanden, passiert Folgendes. Jesus war ja nicht dauernd da jetzt, wie vorher, mit den Jüngern zusammen. Und die mussten ja irgendwas machen. Und Petrus war ja jemand, der musste immer was machen. Wie gut, dass es Petrus so gibt, oder? Ich weiß gar nicht, ob er hyperaktiv war oder ADHS hatte. Aber Petrus war ja immer irgendwie vorne weg. Der konnte ja gar nicht stillsitzen. In The Chosen ist so ein bisschen da auch beschrieben, dass seine Frau ganz schön gelitten hat unter diesem Mann. Es gibt auch Frauen, die leiden unter ihren Männern. Auch in Gemeinden, oder? Gibt's. Meine Frau leidet auch manchmal unter mir, wenn ich etwas sprunghaft bin, mal dies mache, mal das mache, und sage, wo bist du denn jetzt schon wieder? Okay, Petrus musste fischen gehen. Die mussten irgendwas machen. Und das ist doch auch was Normales, was Männliches. Man kann sagen, die hätten doch warten und beten sollen. Nein, das waren Männer, die mussten was tun. Und dann sind sie den ganzen Tag auf dem See Genezareth, haben gefischt und sehen da jemand am Strand sitzend. Und der ruft ihnen zu, sagt, aber habt ihr ein paar Fische für mich? Nein, haben wir nicht. Und dann sagt er, am frühen Morgen werft doch das Netz mal auf die andere Seite. Die machen das sogar. Warum, verstehe ich nicht, sie machen es einfach. Und auf einmal ist das Netz voll. Am Ende der Nacht, wo sie vorher alles versucht hatten, sie waren ja Profis. Jetzt ist das Netz voll und Petrus dämmert, sowas passiert, wenn Jesus da ist. Und er schaut dahin und sieht, das ist Jesus. Sieht sich nackt aus, er hatte sowieso kaum was an, auf dem Boot, das war ja warm. Schwimmt durchs Wasser und geht zu Jesus. Was eine kuriose Situation. Und dann kommen sie mit dem Schiff von dem Riesennetz an Land, kriegen das Netz kaum an Bord, also an Land gezogen, brauchen Hilfe und dann sitzt Jesus da. Und da ist ein Feuer und sie riechen was. Da wurde gegrillt. Jesus war Grillmeister. Und er hatte sogar schon Fische gegrillt. Jetzt weiß ich nicht, wann das passierte, was ich jetzt erzähle. Das waren hier große Fische. Und ihr wisst vielleicht auch, wie viel. 153 große Fische. Vielleicht so groß? Ja? Aber woher wussten sie, das sind 153? Und stellt euch mal vor, da sitzt Jesus und sie ziehen das an Land und sie sind so begeistert von diesem Riesennetz und sie fangen an zu zählen. Eins, zwei, sind sie bei 20, bei 30, bei 50 und es hört nicht auf. Und ich glaube, auch da sitzt Jesus dabei und freut sich. Wie hat Jesus sich denn überhaupt gefühlt? Er hatte keinen Handballsieg hinter sich, mit vollem Körpereinsatz, sondern er hatte gesiegt am Kreuz. Er hatte den Tod besiegt, er hatte den Satan besiegt und er sitzt da ganz frei mit seinen und guckt seinen Freunden zu, wie sie Fische zählen. Diese Situation ist für mich zutiefst menschlich. 3,5 Jahre, sagt man, hat er sie trainiert, diese Jungs. Und jetzt sorgt er für sie. In dieser Zeit, wo noch gar nicht so genau klar war, wie geht es denn überhaupt weiter? Und da ist Jesus, guckt ihnen zu, wie sie die Fische zählen. Ich glaube, er hat zugeguckt. Und für mich, mir tut es richtig gut, mich in diese Geschichten reinzudenken, weil ich merke, wie Jesus wirklich ist. Wir können diese Geschichten lesen, das sind vielleicht 2 Minuten, da haben wir diese Geschichte oder eine haben wir sie gelesen, aber da ist ja was passiert, das hat Stunden gedauert. Und dann haben sie sich hingesetzt und waren ganz beeindruckt, dass Jesus da ist und mit ihnen isst. Brot, Fladenbrot war da, steht da, und gegrillte Fische. Wir essen was anderes zum Frühstück, das macht aber nichts. So ist unser Gott. Manchmal werden wir ja auch gesegnet und manchmal zählen wir vielleicht auch unser Geld, was Gott uns geschenkt hat, oder? Oder wir gucken unser Haus an oder unsere Wohnung, die schön ist. Unsere Versorgung, sagen, danke Jesus. Und er lächelt und sagt, das habe ich dir gegeben. Ich bin da für dich. Ich als auferstandener Herr bin der, der dich versorgt, der sich um dich kümmert. Ich glaube, die Jünger haben ganz viel davon gelernt, von dieser Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und ich glaube, die Freude über den Sieg in ihm war ihm anzumerken. Er hat es geschafft, dieses Wort, es ist vollbracht. Und jetzt mache ich noch ein bisschen was, bis ich gehe. Das nächste ist ein ernsteres Thema. Jesus hasst Religiosität. Jesus ist ein Gott, der es hasst, wenn Menschen Gott in ihre Grenzen, in seine Grenzen bringen. Und ich glaube, so viel an christlicher Enge oft auch ist ja bedingt durch Religiosität. Der Vater von Friedrich dem Großen war ja ein frommer Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der König von Preußen. Friedrich der Große war König von Preußen und sein Vater war auch ein frommer Mann. Und er lud einen Pädagogen ein zur damaligen Zeit, der war ganz bekannt, August Hermann Francke. Und August Hermann Francke war ein ganz strenger, pietistischer Christ. Viele Schulen sind nach ihm benannt und ich glaube, er hat ganz viele Vorzüge gehabt. Aber er hatte auch etwas in sich, was Menschen die Freude am Glauben nahm. Es wird berichtet, als er in diesen Haushalt kam, da war der Friedrich, der Sohn von also dem frommen Vater halt, der dann später selber auch König wurde, und seine Schwester, die waren irgendwie in der Pubertät, vielleicht 12 oder 16 Jahre, also in dem Zeitraum. Und als der August Hermann Francke dahin kam, änderte sich die Stimmung im ganzen Haus. Es wurde bedeckt, wurde irgendwie angespannt. Und dieser August Hermann Francke hat eigentlich gelehrt, man darf überhaupt nur über die Bibel reden, nur über das Wort Gottes reden. Ich kenne das auch, mein Vater wollte auch nicht, dass wir Handball spielen gehen oder Fußball spielen. Wir sollten ja zu Hause sein, im Garten arbeiten und sowas. Und das ist eine Art von Religiosität, die Jesus gehasst hat. Die Lebensfreude von Menschen bringt. Und dieser Friedrich der Große wurde ein Christenhasser. Weil ihn das so abgestoßen hat. Das ist schade, das ist traurig. Jesus, in Markus 3 können wir das lesen, dass er am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge geht und er sieht da erstmal die frommen Leute, die Pharisäer, die da sitzen, die ihn immer beobachtet haben, die haben sich das ja zur Aufgabe gemacht, zu gucken, ob Jesus jetzt wirklich, wirklich vielleicht doch eventuell der Messias sein könnte, aber sie haben eigentlich besser gesucht, dass Jesus was verkehrt macht. Und dann ist in dieser Synagoge ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus sieht beide. Und er weiß schon die Gedanken von den Pharisäern. Und man kann sich fragen, warum macht Jesus das eigentlich? Und ich habe eigentlich so Gedanken gehabt, könnte er nicht wirklich bis Montag, also Sabbat ist Samstag, also bis zum ersten Tag der Woche warten, um jemanden zu heilen, der ist doch morgen auch noch da. Muss Jesus denn diese frommen Männer, die wollen doch nur das Beste, muss er die denn provozieren? Und er sagt dem Mann, komm her, stell dich mal hier in die Mitte. Und dann guckt er in die Runde und fragt sie, die Frommen, ist es richtig, am Sabbat zu heilen und Gutes zu tun oder ist es verkehrt? Was machen Fromme? Also Fromme, manchmal sagen wir ja auch, wir sind fromm. Religiöse Menschen. Religiöse Menschen sind feige. Religiöse Menschen antworten ungern klar auf eine klare Frage. Sie haben gar nichts gesagt. Das ist traurig und das wird auch nochmal deutlich, dass Jesus das auch merkt, wie traurig ist diese Art überhaupt zu leben. Muss Jesus da eingehen? Ja, er muss, weil Religiosität verhindert, dass Menschen zum lebendigen Gott kommen. Er muss konfrontieren. Und er sagt quasi, schaut alle her. Schaut her, guckt euch das an, was ich jetzt mache. Und eigentlich sagt er auch, es ist eure Verantwortung, was ihr damit macht. An anderer Stelle sagt er, ihr werdet nicht ins Reich Gottes kommen, weil ihr denkt, ihr wisst, was richtig ist, aber ihr wisst es nicht. Religiöse Menschen haben auch kein Empfinden für Gnade und Barmherzigkeit, weil das Gesetz, dieses so muss es sein, über allem steht. Und so ist Gott nicht. Gott liebt Menschen. Und dass Jesus das alles wahrnimmt, steht da, er sah, zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Jesus war zornig und war traurig. Interessanterweise gibt es in der Bibel dieses Wort von Paulus, da sind die Väter angesprochen, dass sie ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Wenn Eltern, Väter hartherzig sind, führt das oft dazu, dass Kinder zornig werden. Interessanter Aspekt. Und dass Kinder selber hart werden. Und Gott möchte, dass wir weiche Herzen, barmherzige Herzen bewahren. Und wisst ihr, mit unseren Enkelkindern lerne ich das nochmal ganz neu, oder das ist, bin ich schon länger jetzt dabei, dass viele Dinge, die ich denke, das muss so und so sein, und wenn ich drüber nachdenke, kann ich mich fragen, ist das denn so wichtig, ob sie nun das essen oder das, oder ob sie das so machen oder das? Nein, wir dürfen ja in vielem viel großzügiger sein. Gott ist mit uns so großzügig. Dieser Jesus ist kein sanfter Friedensstifter. Nein, der Stress, den er hatte mit denen, die sagten, so muss es sein, der hat ihn mitgenommen. Er hat gelitten darunter, dass so viel Hartherzigkeit ist. Und es ist gut, wenn wir uns selber fragen, gibt es in unserem Leben Religion? Gibt es in unserem Leben Regeln, wo wir sagen, so muss es sein? Und wenn jetzt jemand in den Gottesdienst kommt, dann sollte er so oder so angezogen sein. Oder also, was denkt ihr, gar nicht? Nur wenn jemand käme und wirklich schmutzig wäre, dann ist die Frage, was fühlt ihr denn dann? Ja. Ich habe mal eine Beerdigung gehalten, da haben die Freunde der Verstorbenen, die war knapp 40, haben dann einen Joint geraucht am Grab, haben den da reingeschmissen. Ist das okay? Ist das okay? Ich habe mich gefreut, dass sie da waren und dass ich ihnen die Hoffnung, die Jesus schenkt, geben konnte. Wisst ihr, wir müssen echt gucken, wie wir denken, was unser Denken prägt. Und gucken, wie ist Jesus mit Leuten umgegangen, der Jesus, von dem wir sagen, er lebt in uns. Ja, da steht ja, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Jesus aufnehmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und da geht es schon darum, Jesus einmal ganz bewusst in sein Leben einzuladen. Wenn jemand das noch nie getan hat in seinem Leben, möchte ich dich oder sie einladen, einfach nachher zu mir zu kommen. Wir beten ein Gebet. Ich glaube, dass Jesus hier ist, dass er real ist, dass Gott real ist. Und dann können wir ein Gebet sprechen, und die Bibel bezeichnet das als neue Geburt, wenn er kommt, in unser Herz einzieht. Interessanterweise ist diese Formulierung ja, dass Gott uns das Recht gab, Gottes Kinder zu werden. Und das bedeutet, ich werde geboren, hineingeboren in die Familie der Kinder Gottes. Jesus war der Sohn Gottes und wir werden seine Brüder und Schwestern. Wir werden Teil der Familie. Und dann lernen wir, was es bedeutet, ein Sohn oder Tochter Gottes zu werden. Und wir dürfen Gott als Papa ansprechen. Im Aramäischen gibt es dieses schöne Wort Abba. Und als ich einmal in Israel war und wir eine Familie dort besucht hatten und der kleine Sohn, der sprach immer zu seinem Abba, 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 ich will aber das. War schön. Dieses biblische Wort, was wir hier aus den Texten kennen, einmal zu hören, lebendig zu hören. Und wir dürfen Gott sagen, Papa, der ist uns nah. Und mit diesem Recht, was ist damit denn gemeint? Es ist eine Befähigung, die in uns kommt, eine Kraft, dass je länger wir leben, die Charakterzüge Jesu in uns deutlich werden. Es ist nicht ein Eintauchen in ein religiöses System. Nein, Wir müssen keine Gesetze auswendig lernen, sondern wir müssen es lernen, Jesus zu lieben, mit ihm verbunden sein, uns zu lieben und unseren Nächsten. Und dann ist es Jesus in unseren Köpfen, nicht der Gegner. Wenn man fromm aufgewachsen wird, passiert es oft auch, dass der Teufel erhöht wird. Dann haben wir mehr den Teufel und die Angst vor dem Teufel in unserem Kopf als Jesus, der uns erlöst hat, der diesen Typen schon besiegt hat. Ja, hat er. Und dann haben wir Jesus in unseren Köpfen als Freund, als Ermutiger, als der, der gesiegt hat. Und wir freuen uns, mit ihm durchs Leben zu gehen. Lebensfreude ist Teil dessen, was Jesus ausgemacht hat. Und was auch Teil des Lebens der Jünger war. Dann kommt es zu einer neuen Identität, dass wir sagen, wir gehen durch dieses Leben mit Jesus, mit ihm verbunden, egal was ist, auch wenn es schwer wird. Das Gute ist, ich will da auf das Schwere gar nicht so doll eingehen, aber dass Jesus, dass wir über alles mit ihm reden können. Es ist ja so, wenn jemand verliebt ist, dann ist man so wirklich verbunden mit der anderen Person, dass man dauernd nur mit der Person zusammen sein kann und über alles reden will. Und das können wir mit Jesus bis zum Sterben. Ich habe jetzt einen Schwager, der im Sterben liegt und die Familie hat es verstanden, dass es so ist. Und es ist immer jemand da und die sind fröhlich miteinander und reden auch über das, was ist. Und das tut so gut. Und das macht etwas für unseren Alltag. Revolutionär leben im Alltag, das habe ich schon gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie geht es nicht weiter. Weiter? Genau. Jesus im Alltag. Ich habe nur ein paar Dinge. Wenn ich Jesus im Kopf habe, weiß ich eigentlich, dass ich ein Sieger bin. Dann weiß ich, dass ich zu dem gehöre, der gesiegt hat. Und dann kann ich das tun, was er tut. Ich kann vergeben. Manchmal hängen wir so fest in Dingen, die schwer sind. Und wir wissen, dass Heilung von Emotionen dauert. Und trotzdem kann ich einen Schritt gehen und sagen, da hat mir jemand Unrecht getan, aber ich vergebe ihm. Ich lasse es los. Ich kämpfe nicht mehr mit dieser Person. Ich kann auch lernen, anders mit Geld umzugehen. Ich bekomme Physiotherapie und der Therapeut ist so ein richtig, der sagt auch, ich bin ein Linker und haben uns auch über Gott unterhalten und sagt, das ist alles nichts für mich und überhaupt. Aber was ich merke, dass dieser Mann arme Leute liebt. Der wohnt auf St. Pauli, da gibt es ganz viele arme Leute und ich habe den Eindruck, der ist richtig großzügig zu denen. Und ich merke, ich habe oft so eine Sperre im Kopf, die können ja auch Hartz IV kriegen und überhaupt dies und das. Und manchmal ist es gut, einfach großzügig mit Geld umzugehen. Geld zu verschenken, Leuten, die arm sind. Und ihnen einfach gut zu tun. Und gar nicht immer denken, was machen sie jetzt damit und sie könnten und Alkohol und was auch immer, sondern großzügig zu sein, loszulassen. Wie ist das mit die Feinde lieben? Ich weiß nicht, ob ihr Menschen habt in eurer Umgebung, die euch nicht so mögen. Ganz bewusst zu wissen, ich habe einen Chef, der mag mich nicht oder eine Kollegin und ich tue denen etwas Gutes. Ganz bewusst sich dafür zu entscheiden, hört sich nicht revolutionär an, aber in unserer Zeit ist das revolutionär. Oder ehrlich zu sein, auch wenn es etwas kostet. Wenn man mal Mist gemacht hat und dazu zu stehen. Auch wenn man jetzt Chance hat, das zu verbergen oder mit einer Notlüge jetzt abzudecken. Auch das ist etwas, was mit uns etwas macht, weil wir wissen, mein Gott liebt mich. Sein Blick auf mich verändert sich nicht, wenn ich so bin. Oder anderen Menschen anzubieten, für sie zu beten, wenn es ihnen schlecht geht. Zeugnis geben hört sich immer so kompliziert an. So. Aber man kann sagen, du, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, darf ich für dich beten, wenn jemand krank ist oder Probleme hat. Diese Dinge einfach mal zu überwinden, weil ich weiß, dass wir berufen sind, in so einer Freiheit zu leben und diese Dinge zu tun. Ja, vielleicht noch eine Frage an euch als Gemeinde. Wo seid ihr aneinander auch angepasst? Wo habt ihr Strukturen in eurem Gemeindesetting, wo ihr denkt, ja, das ist alles ganz schön, aber eigentlich müsste noch was anderes passieren. Und wenn ihr so Gedanken habt wie, ich würde ja gerne etwas anders machen, aber an Armin komme ich sowieso nicht vorbei. Zum Beispiel. Oder an Britta oder an Harald, ja, oder an Hartmut, die sind auf ihrem Posten. Es gibt ja so Gedanken, ja. Dann ist es dran, darüber nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Und zu gucken, dass diese Blockaden, auch das ist ja etwas im Kopf, was festsitzt, was frei werden muss. Und es ist besser, man streitet sich mal und klärt Dinge, als da drin festzuhängen. Jupp. Oder wenn ihr denkt, in Ratzeburg passiert sowieso gar nichts. Die Leute, sie haben genug zu essen, zu trinken, zur Unterhaltung. Haben sie Gott sei Dank auch. Aber Gott, Jesus hat immer etwas mehr vor, als das, was wir uns vorstellen können. Gut, noch eine Wesensart von Jesus ist mir wichtig, die ich zum Abschluss sagen möchte. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es. Okay. Jesus, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ah, da ist es. Jetzt. Jesus kann loslassen. Ihr kennt diese Bibelstelle aus Philipper 2, Vers 5 bis 8, wo beschrieben ist, dass er seine ganze Macht losgelassen hat, seine Herrlichkeit, die Anbetung, die er im Himmel hatte, den Reichtum, alles hat er losgelassen und wurde Mensch. Er war ganz Gott und er wurde Mensch. Und dann, am Ende seines Lebens hier, ließ er sein Leben los. Er starb am Kreuz für dich und mich, qualvoll. Auch dieses Leben hat er losgelassen. Der ist richtig tief abgetaucht, richtig das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und dann hat er noch etwas losgelassen, das Werk, was er hier aufgebaut hat. Ich habe euch die Geschichte erzählt, als er seinen Jüngern begegnete dort am See Genezareth. Und ich, nicht lange Zeit später, trifft er seine Jünger nochmal und gibt ihnen noch ein paar Anweisungen. Und die Jünger sagen, ja, du wirst doch einmal wiederkommen, wann passiert das denn? Und Jesus sagt, das müsst ihr gar nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis in den letzten Winkel der Welt. Und als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Jesus haut einfach ab. Und das, was er ihnen hinterlassen hatte, waren 3,5 Jahre Wohn- und Lebensgemeinschaft an sehr unterschiedlichen Städten. Viele Predigten, viele Wunder haben sie gesehen. Aber was sollten sie denn jetzt machen? Er geht einfach. Und das, wie er regieren wird, wenn er wiederkommt, sagt er, das geht euch gar nichts an. Jesus ließ los und verschwand und trotzdem hat er etwas zurückgelassen, von dem wir heute noch profitieren. Erstaunlich, oder? Da war ein Team, da waren diese 11 Jünger waren es ja da zu der Zeit noch, und das hat er zusammengestellt, die kannten ihn, haben ihm vertraut und trotzdem ist er gegangen. Und er wusste, das, was er als Basis, als Grundstein gelegt hatte, dieses Wissen um ihn, um sein Leben, Sterben und Auferstehung und die Kraft des Heiligen Geistes wird mit diesen Männern das machen, dass sie das tun, was dran ist. Und Jesus beruft und setzt ein und bevollmächtigt. Warum sage ich das jetzt ganz zum Schluss? In wenigen Wochen werdet ihr eure Gemeindeleitung neu wählen. Wahrscheinlich seid ihr schon längst im Gange. Ich glaube, Armin hat mir das mal erzählt, dass das dran ist. Und diese beiden Punkte habe ich ganz bewusst jetzt nochmal gesagt. Und ich möchte die Frage stellen, bei wem ist es denn dran, loszulassen? Verantwortung abzugeben. Und bei wem ist es denn dran, aufzustehen? Wo sind Petrusse? Andreas, Jakobus, Johannes, Maria, Martha, Lydia, Männer und Frauen, die noch nicht 70 sind, noch nicht 60 sind, die Kraft haben, deren Leben vielleicht voller Beschäftigung ist, aber die Gott ruft in Verantwortung. Ich möchte euch das mitgeben als Gebetsanliegen. Du bist nicht umsonst vielleicht schon 10 oder 20 Jahre Christ. In Sri Lanka habe ich erlebt, wie Männer und Frauen, die kurze Zeit Christ sind, Verantwortung übernehmen, die weniger Bildung haben als ihr, aber die Jesus lieben und sagen, ich baue das Reich Gottes. Und mein Eindruck ist, hier ist ein Generationswechsel dran. Ich sage das ganz offen. Ich habe das nicht mit Armin abgesprochen. Leute, steht auf, prüft es vor Gott und sagt, ja, ich will mein Leben auch einsetzen, um diese Gemeinde zu leiten und voranzubringen. Vielleicht gibt es ganz neue Konstellationen. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass das, was ihr 10 oder 20 Jahre schon mit Jesus erlebt habt, das reicht nicht. Nein. Petrus und all die anderen 119 Jünger, die am Pfingstfest dort beteten, die wussten am Tag vorher nicht, was passieren würde. Petrus hätte nie gedacht, er würde diese Predigt halten können, wo Tausende sich bekehrt haben. Nein. Und ich glaube, es ist auch revolutionär, wenn man mal seine Bedenken in die Tonne tut. Einige von euch haben so tolle Jobs, sind so qualifiziert, Menschen zu leiten, Betriebe zu leiten oder auch Familien zu managen. Auch das ist nicht einfach. Und ich bete, dass ihr euch Zeit nehmt, demütig vor eurem Gott und prüft, ob ihr dem Ruf Gottes folgen wollt, in Verantwortung zu gehen.